nämlich, was ist dieses ominöse Blue Box? Was bedeutet für die Leute, denen du da begegnest, das Thema Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und wie mischst du dich ein? Wirst du das gleich im Vortrag beantworten?
Sind das drei kurze Fragen?
Die Antwort ist nicht kurz, aber die Fragen sind kurz.
Also ich kann es vorab schon mal erklären, also 1,5 Kilometer von hier in der Möllendorfstraße 58 im City Point Center, im 7. Stock, quasi im 7. Himmel, da ist die Heimat der Blue Box Berlin. Ich habe dieses Projekt vor drei Jahren ins Leben gerufen und wir sind ein sozialkulturelles Projekt oder eine sozialkulturelle Arbeit, die sich mit Kindern zwischen 5 und 17 beschäftigt. Und wir suchen, finden und fördern die Begabung von diesen Kindern, vor allem die künstlerischen Begabungen in Sachen Musik, Schauspiel, in Sachen Tanz, in Sachen bildende Künste. Wir suchen gezielt die Talente dieser Kinder und begleiten die mit einem Mentoring-Programm, bilden die aus und wollen ihnen auf diese Weise Selbstwert und Selbstwirksamkeit angedeihen lassen, um sie wirklich zu hoffnungsvollen Mitgestaltern unserer Gesellschaft zu machen. Und da liegt unser Schwerpunkt. Also diese Hilfe ist im Grunde genommen Hilfe zur Selbsthilfe. Wir wollen sie ausrüsten, dass sie in diesem Leben zurechtkommen, mit einem vernünftigen Wertekonstrukt, mit einer vernünftigen Power in sich, damit sie auch die Probleme angehen können. Und das ist ein ganz langfristiger Weg, der sehr langfristig angelegt ist. Und die Inhalte, was Gerechtigkeit angeht, darauf komme ich gleich dann tatsächlich noch in meinem Vortrag drauf.
Ja. Dann werde ich auch keine weitere Frage stellen, sondern freue mich darauf, dass du jetzt über das sprichst, was dich bewegt, was hoffentlich uns alle bewegt. Bin sehr gespannt drauf und freue mich total, dass du hier bist und uns jetzt so einen richtig guten Schlusspunkt
Danke, lässt. Harald. Ich komme nochmal mit runter, weil meine Bibel hier liegt. So. Ja, also herzlichen Dank für die Einladung. Als der Rainer Schacke mich angerufen hatte, vor, ich glaube, ein Dreivierteljahr, und mich gefragt hat, ob ich hier sprechen möchte, ob ich mir das vorstellen kann, habe ich mich tatsächlich sehr geschmeichelt gefühlt, weil das im Grunde genommen mein Thema ist. Gerechtigkeit für die Stadt, Gerechtigkeit überhaupt im Leben, das beschäftigt mich tatsächlich sehr. Warum? Weil ich glaube, dass ich ein sehr gerechtigkeitsempfindsamer Mensch bin. Das ist ja immer sehr subjektiv geprägt. Und weil ich glaube, dass in unserer Gesellschaft sehr viel Ungerechtigkeit herrscht. Und damit, liebe Freunde, meine ich nicht nur die politische Gesellschaft oder die Gesellschaft, die wir manchmal als Welt titulieren, sondern auch die Gesellschaft, die wir in Gemeinde haben und in kirchlichen und christlichen und religiösen Strukturen. Denn wir sind alle Teil dieser Kultur und Teil des Zeitgeistes und Teil unserer Umgebung. Und da schleichen sich manchmal so ein paar Dinge ein, die Ungerechtigkeit hervorbringen. Und ich möchte, bevor ich einsteige in meinen Vortrag heute Abend, möchte ich zwei, drei Sachen vorausschicken. Das, was ich heute Abend sagen werde, ist mein jetziger Status quo. Das heißt, das glaube ich im Moment. Und mit vielen Prozessen bin ich noch nicht durch. Das heißt, ich bin selbst noch am Fragen, am Suchen. Ich weiß aber, was ich nicht mehr möchte. Und wer meine Biografie so ein bisschen kennt, der weiß, dass ich am Theologischen Seminar Rheinland studiert habe und dieses Studium mir sehr gut getan hat, weil man sehr viel fundamentales Wissen vermittelt bekam, aber dass mein Leben dann mich nach Düsseldorf führte, nach Marburg führte, nach Kanada führte, dann wieder zurück nach Berlin führte und ich ganz viele Wegstrecken gegangen bin. Ich bin einer der Hauptverkündiger, so nannte sich das im Fachjargon, von Jesus House 2000, 2004 und 2007 gewesen. Das ist eine jugendevangelistische Übertragung, wo schätzungsweise in dieser Woche 300.000, 400.000 Jugendliche erreicht wurden. Und ich war damals Feuer und Flamme dabei, um das Evangelium zu verkündigen. Und das habe ich wirklich sehr gerne gemacht, zumindest 2000 und 2004. 2007 sah das bei mir schon etwas anders aus. Was war passiert? Ich habe gemerkt, dass mit meiner christlichen Sozialisation das, was ich von Kindheit an geglaubt hatte, das, was man mir beigebracht hatte, dass es verschiedenen Fragen meines Lebens nicht mehr standgehalten hat. Ich habe versucht, neue Antworten zu finden. Und wer das schon mal hinter sich hat, dass irgendwelche Dinge nicht mehr tragen im Leben, vor allen Dingen im Glaubensleben, und wo man dann versucht, neue Antworten zu finden, das ist ein ganz schön schwieriger Prozess. Und deshalb, ich möchte transparent und authentisch sein heute Abend. Ich bin mit diesem Prozess noch nicht durch. Ich tue mich mit vielem schwer, was in der christlichen Szene heutzutage so läuft. In Deutschland, wohlbemerkt. Und das werdet ihr auch raushören. Und deshalb möchte ich mich aber mit dem, was ich heute Abend sage, zur Debatte stellen. Ich kann euch nicht sagen, wie Dinge sind. Ich kann euch nur sagen, wie ich sie im Moment sehe. Und möchte euch bitten, barmherzig und gnädig mit mir auf diesen Weg zu gehen und zu schauen, was ist für euch dabei? Welche Gedankenanstöße sind vielleicht dabei, die für euch wertvoll sind? Das Letzte, was ich als Vorbemerkung sagen möchte, ich hatte eine Zeit, da war ich auch sehr verletzt von der christlichen Szene, weil ich sehr viel als ungerecht empfunden habe. Weil ich auch glaube, dass sehr viel geistlicher Missbrauch läuft in verschiedenen kirchlichen und religiösen Strukturen. Und ich war Teil davon. Ich war Teil davon einmal als Opfer und ich war Teil davon als Täter. Und das hat für mich mit Gerechtigkeit zu tun. Mir geht es nicht darum, wenn wir über diese schöne Stadt Berlin reden, mit einem erhobenen Zeigefinger, wir die Gerechten, die ja in der heiligen Welt leben, reden jetzt über irgendwelche eventuellen ungerechten Situationen, die da draußen sind. Leute, wir sind alle Teil davon. Wir sind alle Teil davon. Und wir müssen uns in dem kleinsten, in der kleinsten Zelle fragen, wo kann Gott bei uns Gerechtigkeit wachsen lassen? Und Gerechtigkeit bedeutet die Gerechtigkeit des Reiches Gottes. Ich müsste das eigentlich ausfalten und als großes Bild hier malen, was Luther beispielsweise über das Reich Gottes gesagt hat. Was Calvin oder Zwingli über das Reich Gottes gesagt hat. Dann müssten wir uns alle im Mittelwert bilden, theologisch gesehen. Ich meine Reich Gottes einfach mal auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gebracht. Reich Gottes ist für mich da, wo die Wirksamkeit der Liebe ausgelebt wird. Wo die Achsen und die Paradigmen und die Parameter von Agape, von Liebe ausgelebt wird. Es gibt ja in der Bibel verschiedene Begriffe für Liebe. Wir Deutschen haben nur Liebe. Die Eskimos haben 17 verschiedene Worte für Schnee. Wir Deutschen haben nur Schnee. Vielleicht noch Graupelschauer oder so. Bring das mal dem Eskimo bei. Die Sprache des Griechischen ist an dieser Stelle sehr präzise. Und es gibt eine Form von Liebe, die sogenannte Agape, natürlich schon mal gehört, als Insider des christlichen Glaubens. Agape ist die Liebe Gottes. Sie wird par excellence beschrieben in 1. Korinther 13. Das Hohelied der Agape steht da. Wie funktioniert diese Liebe? Die Funktionsweise dieser Liebe ist, dass die Liebe alles glaubt, alles hofft, niemals aufgibt, sich nicht erbittern lässt von dem Bösen. Und das ist im Grunde genommen eine Selbstbeschreibung Gottes, denn im 1. Johannesbrief, so heißt es, sagt Gott ja über sich, ich bin Agape, ich bin Liebe. Übrigens, das erste und einzige Mal, dass er sich mit einer Eigenschaft eins macht und ihn nicht nur als Attribut trägt, sondern als Seinsmerkmal. Er ist Agape. Im Grunde genommen könnte man sagen, wenn man 1. Korinther 13 liest, so ist Gott. So ist Gott. Gott trägt das Böse nicht zu. Gott gibt niemals auf. Niemals. Gott lässt sich nicht erbittern. Mann, als ich das so das erste Mal begriffen hatte, da wusste ich, okay, warte mal, wenn das Leitziel des Christentums ist, wenn das über allem steht, was wir dogmatisch miteinander verhandeln, wie Gott ist oder wie er zu sein hat, wie wir Christen leben sollen, wie wir Gottesdienst feiern sollen, wie wir taufen sollen, wie wir Abendmahl feiern sollen und so weiter und so fort. Da unterscheiden sich ja die einzelnen Denominationen stark in den verschiedenen Fragen. Aber wenn das Leitziel ist, wenn es bedeutet, dass ein Christ das als Stempelmerkmal in seinem Herzen trägt, denn der Heilige Geist ist ja ausgegossen in unser Herzen, wir tragen das als Siegel hier innen drin, diese Liebe, dann bedeutet das doch unweigerlich, dass wir diese Liebe leben. Aber Vorsicht, diese Liebe, die hat Nebenwirkungen. Es ist nämlich eine Liebe, die niemals, niemals für dich gemeint ist. Ist krass, oder? Es ist immer eine Liebe, die von dir weggeht, wie so ein Durchlauferhitzer, auf andere. Das heißt, eine Liebe, wo du nicht der Endverbraucher bist, sondern ein Fluss, wo du die Liebe empfängst und auslebst. Wir sehen das beispielsweise auch in der Dreieinigkeit. Gott, Vater, Sohn. Gott, der Vater, von sich selbst weg. Er ist ja Liebe. Er kann ja gar nicht anders, weil er das ist. Er gibt alle Exousia, so heißt es im Matthäus-Evangelium, alle ausführende Gewalt. Das heißt also eine blanke Unterschrift an seinen Sohn. Du hast die ganze Firma. Alles, was jemals war, was ist und was sein wird, er überträgt von sich weg auf Jesus. Das ist ein Liebesakt. Macht abzugeben. Macht wegzugeben. Von sich selbst weg auf Jesus. Das ist Liebe pur. Und Jesus, was macht der? Er tut aber aus Liebe von sich selbst weg den Willen seines Vaters. Freiwillig. Aus Liebe. Der Heilige Geist, er verwendet sich als Tröster, als Siegel in unseren Herzen für Gott und Jesus. Das heißt, die drei verschwenden sich untereinander. Die ergießen sich ineinander. Und das ist die Richtung dieser Liebe. Diese Liebe, diese Agape, die uns Christen prägen sollte und die wir laut Jesus prägend in uns tragen, ist das Kennzeichen, das Leitziel und der Stempel auf jedem Christen, der mit Jesus geht, unabhängig der Denomination, der Konfession oder der Kultur. Dazwischen kann sich viel verändern. Dazwischen haben wir vielleicht verschiedene Antworten und verschiedene Begegnungsmöglichkeiten. Aber das eint uns alle. Das ist der Punkt. Agape. Liebe. Und diese Liebe, wenn wir ins Neue Testament schauen, die erfüllt Jesus natürlich umso mehr, als er im Himmel ist und sich in diese Welt investiert und sich hineingießt in eine Struktur, die es bitter nötig hat, geliebt zu werden. Es ist da so krass formuliert, dass der lebendige Gott Knechtsgestalt annahm. Es heißt wortwörtlich, er aber entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an in Jesus Christus. Agape pur. Ich meine, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott scheut nicht davor zurück, sich selbst zu verlassen. Aus Liebe. Und diesen Weg der Agape, dieses für den anderen Dasein, der zieht sich in dieser Heiligen Schrift, in dieser Bibel, an die wir ja alle glauben, von vorne bis hinten durch. Jede einzelne Geschichte und jedes einzelne Wort ist meiner Meinung nach unter dieser großen Überschrift: Gott ist Agape, Gott ist Liebe, und die mit ihm leben, leben diese Liebe aus. Wir sind eine neue Kreatur. Und das ist doch die neue Kreatur. Jesus erklärt das der Frau am Jakobsbrunnen: Wenn du wüsstest, wer ich bin, wer mit dir redet, dann würde in dir eine Quelle entstehen, eine Quelle, die Liebe hervorbringt, lebendiges Wasser hervorbringt, Agape hervorbringt. Und diese Agape, dieses Wasser, diese Liebe fließt in diese Gesellschaft rein. Fließt dorthin, wo du lebst. Dort, wo du bist. Das ist die Theorie. Nun bin ich ja auch schon längere Zeit dabei. Und ich weiß, dass es in der Praxis manchmal eben nicht so aussieht. Die ersten 300 Jahre, wenn wir uns das mal anschauen in der Kirchengeschichte, wie Christen gelebt haben. Ich rede von 300 Jahren. Das heißt also, von dem Tod von Christi bis zu 300, 310 bzw. 312 letzten Endes Kaiser Konstantin alles umgedreht hat, war das Christentum geprägt von drei entscheidenden Themen, die wir heute so in dem gelebten und vollzogenen Christentum nur selten finden. Und die Leute waren ja relativ nah dran an diesem Menschen, der Agape war und Agape vorgelebt hat. Man müsste doch meinen, was können wir von diesen ersten Christen lernen? Ja, ich laufe ein bisschen viel rum, ne, oder? Geht das? Geht? Also, das ist der erste Christenverfolger, über den ich froh bin. Aber in den ersten 300 Jahren, da waren die Leute noch relativ nah dran. Das war eine Gruppe von Ergriffenen, die diese Liebe gespürt und erlebt haben und ausgelebt haben, die im Übrigen keine Bibel hatten. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keinen Kanon, keine Bibel, kein geschriebenes Wort. Die keine Strukturen von institutioneller Kirche hatten. Das gab es nicht. Es kam erst später. Die beispielsweise keine Gemeindehäuser hatten. Es gab einzelne Haussynagogen, das waren aber eher kleine Orte. Aber große Versammlungssäle, so wie wir das heute kennen, gab es nicht. Die keinen modernen Besuchergottesdienst hatten oder eine Worship-Band oder neue Medien oder sonst irgendetwas. Es war eine Gruppe von Leuten, und das lesen wir in Apostelgeschichte 2, die radikal diese Liebe ausgelebt haben. Radikal. Da heißt es in Apostelgeschichte 2, und sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Die Leute fanden die Christen unglaublich anziehend. Unglaublich attraktiv. Es wird auch beschrieben, warum. Sie trugen zusammen alles, was sie hatten. Kauften Lebensmittel davon, Kleidung davon. Und haben sich für die Gesellschaft eingebracht. Kein Wunder, dass sie Gunst hatten beim ganzen Volk. Man kann kirchengeschichtlich nachweisen, dass die drei Themen, die in den ersten 300 Jahren letzten Endes vorherrschend waren, das Thema Liebe, Agape war, ausgelebt, vor allem das Thema Gerechtigkeit, soziale und politische Gerechtigkeit und das Thema Frieden. Dadurch nämlich Frieden zu schaffen für die Menschen. Das mag uns jetzt erstmal irritieren. Aber seht ihr, dieses Thema Gerechtigkeit, hat man damals zumindest so gesehen, ist nicht nur ein kleines verstecktes Teil des Evangeliums irgendwo, was man, wenn man alles andere hat, nämlich eine gute Bestuhlung fürs Gemeindehaus und die Technik stimmt und der Jugendkreis läuft und der Seniorenkreis und die Bläsertruppe ist auch sonntags morgens da. Und wenn das alles ist, dann können wir ein bisschen soziale Gerechtigkeit machen. Das war das elementare Thema der ersten Christen, war soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Und zwar in zwei verschiedenen Richtungen. Dieses Wort Gerechtigkeit wurde einmal in diakonischer Gerechtigkeit ausgelebt. Sie haben dort geholfen, wo Not am Mann oder an der Frau war. Und in struktureller Gerechtigkeit. Das heißt, da wo die Umstände Ungerechtigkeit produziert haben, auch da hat man sich gegengestemmt, sogar mit dem eigenen Leben. Viele Christen sind gestorben, weil sie nicht bereit waren, den politischen und strukturellen Gegebenheiten Folge zu leisten und sind, wie Bonhoeffer das ausdrückt, dem Rad im wahrsten Sinne des Wortes in die Speichen gefallen. Ich kann hier heute Abend sehr große Worte machen. Ich kann über die Christen reden, die damals da waren und in meinen Augen existenzielle Entscheidungen getroffen haben. Christ zu werden in den ersten 300 Jahren bedeutete, dein Leben aufs Spiel zu setzen. Christ zu werden in China in den 70er Jahren, teilweise heute noch, bedeutet, dein Leben aufs Spiel zu setzen. Christ zu werden war also nicht nur eine, ich möchte mal sagen, intellektuelle Entscheidung. Ja, das kann ich alles nachvollziehen, was, ja, Gott wird Mensch, ja, ist eine coole Sache. Aha. Ja, kann ich mal so ein Übergabegebet sprechen? Ja, dann mache ich das mal und bumm, bist du Christ. Das Aufnahmeverfahren für einen Christen, das war relativ kompliziert. Du konntest nicht einfach so sagen, hör mal, ach ja, bin ich mal Christ jetzt. Denn es hat ja auch was mit der Sicherheit zu tun, dieser Gruppe, die teilweise im Untergrund lebte. Und ich finde das so krass, wenn man das so sieht, wie stark das Thema Liebe die Leute bewegt hat und wie stark das Thema Gerechtigkeit die Leute bewegt hat, dass sie so ergriffen waren von dieser Agape, dass sie sich selber geopfert haben. Aha, da erinnere ich mich doch, Gott entäußert sich selbst und ergießt sich. Und manchmal meine ich, genau das fehlt uns heute. Das fehlt mir heute. Und deshalb konnte ich es nicht mehr ertragen, und das ist nur meine Geschichte und meine Biografie, dass ich von Stadt zu Stadt gezogen bin und auf der Kanzel zu Menschen gesprochen habe, die sowieso schon alle dabei waren und sowieso schon alle in der Kirche waren. Aber ich habe nichts verändert. Meiner Meinung nach gehören Christen genau dorthin, wo wir rausgehen aus unserer Komfortzone. Wo wir rausgehen aus der Zone, wo alles so nett und cozy und gemütlich ist. In den ersten 300 Jahren waren die Christen kein chronisch lächelnder Kuschelclub zur Promotion der persönlichen Wohlfühlerrettung. Sondern Christen waren dazu da, Salz und Licht zu sein. Und Salz löst sich auf. Machen Sie das mal. Also jetzt nicht so für die Männer, obwohl das kriegen wir gerade noch hin. Salz in kochendes Wasser. Das verteilt sich von alleine. Da müssen Sie sich noch rühren. Das ist da. Und wir Christen sind ja heute nicht dazu da, um den Leuten die Suppe zu versalzen, das meint Jesus eben nicht. Sondern wir sind dazu da, Salz wurde gebraucht zu der damaligen Zeit, um Fleisch haltbar zu machen, um heilend, konstruktiv, motivierend für die anderen Menschen da zu sein. Und im 2. Korintherbrief heißt es, so sind wir nun, also wir alle, die wir hier an Christus glauben, Gesandte, quasi Diplomaten Gottes an der Stelle von Jesus, indem Gott durch uns, Luther ersetzt das jetzt mit ermahnt. Luther war ein Deutscher. Aber das haben wir Deutsche sehr gerne. Aber wir ermahnen gerne. Ich hab dir gesagt, wenn du nicht an Gott glaubst, dann kommst du in die Hölle. Sehr attraktives Christsein, möchte ich meinen. Da laufen uns die Leute nur so nach. Dieses selbe Wort kannst du übersetzen mit motivieren. Ermahnen, ermuntern, motivieren ist ein Wort im Griechischen. Gott motiviert durch dich, durch die Taten der Liebe, durch das, wo du dich dem Rad in die Speichen fällst, wo du dich investierst in diese Gesellschaft, motiviert er andere, indem Gott durch uns motiviert, lasst euch versöhnen. Liebe Freunde, im 21. Jahrhundert, und da bin ich fest von überzeugt, ist der einzige Beweis für diese Liebe, die uns Christen doch angeblich so ausmacht, die Tat. In Zeiten, wo du, wenn du bei Google Jesus Christus eingibst, über 21 Millionen Treffer kriegst, woher soll denn heute, Worte sind beliebig, Worte sind inflationär, du kannst heutzutage alles behaupten. Rede, ja, was hören wir alles für Worte? Aber die Tat ist entscheidend. Die Tat gibt deinem Glauben und deinen Worten die Integrität. Und ich glaube, dass der Glaube den Taten die richtige Motivation gibt. Hinzugehen zu dem Armen und hinzugehen zu den Randgruppen und hinzugehen zu den Menschen, die verletzt werden. Und bei der Antrittsrede von Jesus Christus, als er diese erste öffentliche Rede hält, die wir heute als die Seligpreisung kennen, was ist sein erster Satz, den Jesus öffentlich sagt? Selig sind die Armen. Boom! Selig sind die Armen. Das ist Jesus ein zentrales Anliegen. Wir reden immer ganz oft davon in unseren Gemeinden, dass es darauf ankommt, dass du in den Himmel kommst. Ja, das kann man so lesen. Ich glaube hingegen, es kommt darauf an, dass zu deinen Lebzeiten der Himmel durch dich auf die Erde kommt. Ganz am Anfang in der Bibel sehen wir, wie Gott zu seinen Menschen kommt. Das heißt, Gott fuhr hernieder zu seinen Geschöpfen und ging mit ihnen im Paradies im Abendwind spazieren. Die Bewegung ist, der Himmel kommt auf die Erde. Im Allerheiligsten. Gott wohnte im Allerheiligsten. Er bezog Wohnung in dem Zelt oder dann in dem Tempel. Er kam. Die Bewegung ist von oben nach unten. In Jesus sehen wir das umso mehr. Jesus fuhr als der lebendige Gott hernieder auf die Erde. Er kommt vom Himmel auf die Erde. In Offenbarung 21, ganz zum Schluss, lesen wir: Und ich sah das himmlische Jerusalem, geschmückt wie eine Braut, herniederfahren auf die Erde. Liebe Freunde, die Bewegung, die wir verkörpern, ist, den Himmel auf die Erde zu bringen, indem wir Salz sind und damit Leute heilen. Indem wir ihnen Licht sind und Orientierung bieten. Und dieser heilende Auftrag, den sehen wir auch ganz am Anfang in der Schöpfungsgeschichte, wo Gott dem Menschen aufträgt: Du sollst bebauen und bewahren. Und genau dieses Wort, dieses Bewahren, heil werden lassen. Heil werden lassen, was in deiner Umgebung ist, durch die Kraft Gottes, die Agape. Das, sagt Jesus, ist unsere zentrale Aufgabe. Jesus wird mal gefragt an einer Stelle von einem sehr klugen intellektuellen Mann: Was ist das Leitziel des Christentums? Worauf kommt es in letzter Konsequenz wirklich an? Und Jesus sagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Auch hier steht das Wort Agape übrigens. Lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben, so wie dich selbst. Das ist das Evangelium. Jesus, gewiss, ist das Zentrum, die Narbe der Speiche, des Rades im Grunde genommen. Aber damit können wir doch nicht aufhören, dauernd zu proklamieren, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist als dogmatische und theologische Wahrheit unabdingbar. Es gehört aber das vollziehende Leben, unsere Glaubensantwort auf diesen Anspruch, unmittelbar dazu. Versteht ihr, was ich meine? Wort und Tat gehören zusammen. Wir können nicht einfach schweigen zu Unrecht. Wir können nicht einfach nichts tun. Ich habe vorhin schon Bonhoeffer zitiert. Er nimmt hier diese Geschichte vom barmherzigen Samariter. Er sagt: Schaut mal, da ist dieser Mann, der geht den gefährlichen Weg. Er wird von Räubern überfallen. Und dann kennen wir das, dann kommen verschiedene Gestalten, ganz fromme Leute, christlich oder glaubenssozialisierte Leute, so keiner hilft ihm. Zum Schluss kommt der Ausländer, der Samariter, der dazu noch einen völlig anderen Glauben hat, völlig anderen Glauben, und der hilft. Er sagt: Ja, da können wir viele Lehren draus ziehen. Und eins, was Jesus hier deutlich machen wollte, ist: Deine Aufgabe in Gottes Namen ist, Gerechtigkeit für diese Stadt zu schaffen. Aber das andere ist doch genauso wichtig. Wir müssen doch was an den Umständen ändern, damit die anderen nicht wieder diesen gefährlichen Weg gehen und jedes Mal wieder überfallen werden. Und Bonhoeffer sagt das in einer anderen Geschichte. Er sagt: Okay, da ist dieser Autofahrer, der fährt immer betrunken vorbei und an der Schule, und jedes Mal fährt ein Kind an oder ein Kind um und so weiter und so fort. Ja, wir müssen dem Kind helfen. Wir müssen erste Hilfe leisten. Und das ist ganz schlimm und schlecht. Aber wir müssen diesen Autofahrer davon abhalten, jedes Mal wieder diese Strecke zu fahren. Wir müssen dem Rad in die Speichen fallen, so sagt Bonhoeffer. Und wir müssen auch was an der Struktur und an den politischen Verhältnissen ändern. Ich weiß, dass ich an dieser Stelle sehr vehement wirke. Und vielleicht sind Menschen hier, die sagen: Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es nicht, offiziell mich in Strukturen einzumischen. Ich behaupte doch, das ist unsere Aufgabe. Ich behaupte, da, wo Menschen ausgestoßen werden, niedergemacht werden. Ich behaupte, dort, wo Menschen degradiert werden und unwürdig behandelt werden, müsste die erste Person, die gesehen wird, ein Christ sein. Dort, wo Menschen gemobbt werden in deiner Klasse, in deiner Arbeit, müssten wir aufstehen und sagen: Nein, stopp, halt. Ich weiß, was das bedeutet, dass wir manchmal selbst Repressalien zu befürchten haben. Aber du bist in dieser Beziehung Jesus selbst. Denn, wie habe ich es gerade zitiert? Wir sind Botschafter an der Stelle von Jesus. Gott durch dich. will in dieser Stadt Gerechtigkeit schaffen. Ich glaube im Übrigen auch, dass das einer der Gründe ist, warum viele Gemeinden schrumpfen. Ich hatte vorige Woche eine Unterhaltung mit einem leitenden Mitarbeiter einer Freikirche. Es gibt ja verschiedene, deshalb sage ich das jetzt nicht so. Und er sagte, wir haben große Probleme in unserem Bund. Die Gemeindemitgliederzahlen, die schrumpfen. Und wir versuchen, Konzepte zu entwickeln. Wir versuchen irgendwie, neue Methoden zu entwickeln, wie wir diesem Trend entgegenwirken können. Und wir haben uns unterhalten. Und ich habe ihm so gesagt, sag mal, das, was du mir erzählst, ich verstehe das. Aber ist es nicht nur an der Zeit, nicht nur über die Software nachzudenken, sondern auch mal über die Hardware und das Betriebssystem nachzudenken, was wir in unseren Kirchen und Gemeinden fahren? Ist es nicht mal an der Zeit, ein richtig großes Fass aufzumachen und mal zu fragen, wollen wir eigentlich alle so weitermachen wie bisher, dass wir uns immer nur um uns selber drehen? 85% aller christlichen Literatur geht darum, schneller, höher, weiter. Wie kriegst du ein besseres Gebetsleben? Wie machst du das? Wie du? Das geht an dem Sinn von Agape komplett erstmal vorbei. Da hat es nämlich nicht ich, sondern du. Ich finde die Bücher ja gut, aber die Richtung, wir leben oft auf uns selbst. Auch wir Christen sind Teil dieser Kultur und leben auf uns selbst. Und das empfinde ich als ungerecht. Ich glaube, in den letzten 500 Jahren, 600 Jahren unserer Kirchengeschichte ist unsere christliche Festplatte, ist vieles draufgespielt worden, wieder gelöscht worden, wieder neu formatiert worden, wieder draufgespielt. Und wer so eine alte Möhre hat, der weiß, dass der Computer dadurch langsamer wird. Und wenn du irgendeinen Film abspielen lassen willst oder Bilder bekommen willst, dann dauert das ewig. Oh! Vielleicht müssen wir einfach mal wieder defragmentieren. Vielleicht müssen wir einfach mal wieder unsere Software defragmentieren und uns ganz neu ordnen, ganz neu aufstellen und die Frage stellen, was bedeutet Evangelium eigentlich? Lass uns doch mal ganz am Anfang anfangen. Evangelium hat immer, und das ist theologisch Gott sei Dank sauber nachzuweisen, die soziale Gerechtigkeit im Mittelpunkt. Ich möchte euch mal unkommentiert, kennt die Stellen, wahrscheinlich fielen die auch schon an diesem Wochenende, aber einfach mal so ein bisschen unkommentiert mit reinnehmen. Zunächst mal glaube ich, dass wir nicht in einer Welt leben, wo wir hier drin in unserer heiligen Welt sind und da draußen ist die böse Welt. Diese Aufteilung ist laut Neuen Testament nicht gerechtfertigt. Jesus sagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Gehört? Gut. Einige Verse weiter, ich habe nur eine Seite umgeschlagen, habe ich aber in dem Zusammenhang noch nie gelesen, komischerweise. Sie werden glauben, also wenn sie mich verfolgen, werden sie auch euch verfolgen, heißt es da. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen und sie meinen auch noch, Gott damit einen Gefallen zu tun. Liebe Freunde, wenn wir hier von Welt reden, im herkömmlichen Sinne, dann meinen wir auch doch all die Leute, die nicht an Gott glauben, oder? Ich meine, die Heiden sind, die Gott nicht kennen. Aber Jesus sagt ja, dass die Welt die Leute sind, die Jünger aus den Synagogen herauswerfen. Dass die Welt die Leute sind, die glauben, Gott einen Gefallen tun zu müssen und vielleicht aus falschem Aktionismus etwas Heiliges tun in ihren Augen. Diese Trennung von Welt und Kirche und Gott ist meines Erachtens nicht legitim. Denn in ihm und durch ihn und auf ihn ist alles hin erschaffen worden. Ich glaube, dort, wo du lebst, wo du bist, ist immer Reich Gottes. Weil Reich Gottes in dir lebt. Weil Agape in dir wirksam wird und in dir Auswirkungen hat auf die Gerechtigkeitsfrage in deinem Umfeld. Und dann heißt es weiter, im Matthäus-Evangelium, da kommt dann das große Weltgericht. Und er teilt die Leute in Schafe und Böcke. Und sagt, hier sind die Guten und da sind die Bösen. Und interessanterweise sagt er dann plötzlich, ihr seid die Guten. Aber warum? Warum wir? Die wissen gar nichts davon, dass sie die Guten waren. Und dann sagt er, Denn ich bin hungrig gewesen und du hast mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Einer der Gründe, warum ich Surf the City ziemlich cool finde. Es geht ganz oft gar nicht darum, dass wir die Welt retten. Es geht darum, dass wir einen Becher Wasser weitergeben. Es geht darum, dass wir die Möglichkeiten sehen, in unserem nächsten Umfeld Salz und Licht zu sein. Mit ganz praktischen Taten. Und das kann sein, wenn du das nächste Mal an der Sparkasse vorbeigehst und da ist der Penner, den du schon seit Jahren da siehst, an der Schönhauser Allee, wo ich wohne, treffe ich immer wieder dieselben Leute, die immer wieder an denselben Plätzen gehen und man geht einfach vorbei. Vielleicht ist der Becher Wasser da einfach mal, dass du mal stehen bleibst und diesen Menschen Würde gibst, ihm die Augen schaust, sagen Sie mal, wie heißen Sie eigentlich? Ich habe es jetzt das letzte halbe Jahr gesehen. Diese Menschen haben Namen. Und dann mal fragen, wo kommen Sie denn her? Darf ich fragen, wie ist es dazu gekommen, dass Sie hier stehen, oder ist das zu persönlich? Lassen wir uns doch mal in diese Menschen mit kleinsten Schritten investieren. Und nicht zielstrebig auf unsere Kontoauszüge zuzugehen. Die meisten sowieso nicht gut aussehen. Also. Aber versteht ihr? Genau das meint Jesus damit. Gerechtigkeit schaffen in dem kleinsten Paradigma, was dir Gott vor die Füße legt. Das ist viel schwieriger, als auf der Kanzel zu stehen und Wahrheiten zu verkündigen. Ich sag's euch. Mir fällt es schwieriger. Anderen wird es vielleicht einfacher fallen. Ich weiß es ja nicht. Ich rede ja, wie gesagt, subjektiv von mir. Ich habe das irgendwann begriffen für mich und habe gesagt, ich muss anfangen, etwas zu tun, wo Gerechtigkeit entsteht. Fassbar, nachvollziehbar. Und habe dann die Blue Box Berlin gegründet. Die Blue Box Berlin, es klang schon als ein sozialkulturelles Projekt. Und ich hatte auch nichts außer die Idee. Keine Organisation, kein Geld, keine Mitarbeiter, noch nicht mal Kinder, für die ich hätte arbeiten können. Und ich bin rumgelaufen an irgendwelchen Jugendämtern, bin rein, hab gesagt, guten Tag, mein Name ist Thorsten Hebel. Wer? Thorsten Hebel. Ich habe eine tolle Idee. Und bei den ersten bin ich abgeschmettert worden. Und dann, ja, aber da ist ja, sind Sie denn anerkannter Träger der Freien Jugendhilfe? Ja, was? Ich bin Thorsten Hebel. Und irgendwann kam ich hier nach Lichtenberg, also gar nicht weit von hier, und da saß eine Mitarbeiterin, die Gott sei Dank gerade erst angefangen hatte im Jugendamt und noch nichts von den Strukturen wusste. Und sie hat zu mir gesagt, das ist ja eine tolle Idee. Ich sag, ne? Und dann kam der Stein ins Rollen. Und dann haben wir einen Raum bekommen. Was heißt wir? Damals waren wir, war ich erst alleine, dann habe ich jemanden angerufen, habe gesagt, sag mal, willst du nicht nach Berlin ziehen hier? Eine Bombensache, du kannst hier bei mir arbeiten, kriegst aber kein Geld. Inzwischen kriegt er Geld. Dann hat eins das andere ergeben und inzwischen sind wir 27 Mitarbeiter, wir haben 70 Kinder, kontinuierliche, wir machen keine offene Arbeit, sondern eine aufsuchende und begleitende Arbeit dieser Kinder. Und ich kann Ihnen sagen, dass es unglaublich befruchtend ist zu sehen, wenn Gerechtigkeit hergestellt wird. Gerade bei Kindern, die oft keine große Lobby haben. Gerechtigkeit herzustellen ist manchmal gar nicht so schwer. Wir bieten einen respektvollen Rahmen. Wir geben den Kindern Anerkennung und Wertschätzung. Wir schaffen ihnen eine Herausforderung und begleiten sie dorthin. Lassen sie nicht alleine, auch im Alltag nicht. Und versuchen das Ganze so professionell wie eben möglich zu machen. Und siehe da, Menschen werden heil. Menschen werden heil. Ich sehe das. Ich erlebe das. Und ich habe vorhin so lapidar gesagt, ich glaube, das ist der Grund, warum viele Gemeinden schrumpfen. Ich habe diesem besagten Pastor gesagt, macht ihr denn, investiert ihr euch in eure lokale Arbeit? Würde das Umfeld, wo deine Gemeinde ist, wo du bist, merken, wenn ihr nicht mehr existieren würdet? Ich meine jetzt nicht die Leute, die hinkommen, sondern hier die Häuser drumherum. Hier weiß ich, dass die Leute es vermissen würden. Aber nochmal, ich kenne Gemeinden, da würden die Nachbarn nichts merken. Nichts merken. Da ist doch irgendwas verkehrt im Bild. Das ist doch... Mann, wir sind doch Salz und Licht. Wir müssen doch investieren in diese Stadt. Wir müssen doch Gerechtigkeit schaffen. Ich habe es ja gesagt. Und wenn wir es nicht tun, weil wir Agape leben, dann lass es uns aus folgendem Grund tun. Im Alten Testament war das schon ein Problem, dass Menschen Ursache und Wirkung verwechselt haben. Dass man sich in rituelle Handlungen, und sagen wir mal so, wir Christen haben ja auch viele rituelle Handlungen. Wir sitzen in unseren Gemeindehäusern und es ist dann oft so ein Bunker und einmal alle 3 Jahre lassen wir so diese christliche Zugbrücke runter und dann reiten die Evangelistenritter raus, ne? Und bekehren irgendwelche verirrten Seelen, zerren sie in die Gemeinde und dann geht die Zugbrücke wieder hoch und dann schmoren wir so 3 Jahre wieder in unserem eigenen Saft. Habe ich schon erwähnt, dass ich Kabarettist bin? Ja, gut. Liebe Freunde, das ist damit nicht gemeint. Das hat man damals vor tausenden von Jahren schon gemacht. Und ich möchte mal einen Bibeltext lesen, der mich bekehrt hat, das zu tun, was ich heute tue. Ich rede nur von mir. Sie müssen für sich, ihr müsst für euch rausziehen, was ihr gerade braucht. In eine Situation herein, wo Leute wieder Ursache und Wirkung vergessen haben, spricht der Prophet Jesaja. Das ist Gottesdienst. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Und wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn. Entzieh dich nicht deinem eigenen Fleisch und Blut. Dann, und jetzt Obacht, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird voranschreiten. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und übel über Menschen redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elendigen sättest, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Liebe Leute, ich sehne mich so danach, dass meine Heilung meiner Seele voranschreitet. Ich sehne mich so danach, dass Licht in mein Leben kommt. Ich sehne mich so danach, dass ich das leben kann, was ich hier oben begriffen habe. Und manchmal denken wir müssen erst heilig sein, bevor wir die Taten tun. Und ich glaube, dass der Weg andersrum ist. Wir müssen erst die Taten tun, bevor wir Heilung erfahren. Weg von uns selbst, hin zu dem anderen. Das ist das Geheimnis von Gerechtigkeit. Das ist das Geheimnis von gelebten Reich Gottes. Seht ihr, als ich mich vorbereitet habe, ich habe 15 Seiten Konzept gehabt. Eigentlich bin ich immer noch bei der Einleitung. Aber ich denke mal, wisst, das Herz voll ist, das geht der Mund über. Es war mir wichtig, dies zu sagen. Auch vielleicht ein bisschen mit aufrüttelnden Worten. Aber ich glaube, das können wir abhaben, oder? Ich glaube, wir können nicht mehr so weitermachen. Wir können es uns nicht mehr leisten, dass Menschen um uns herum verrecken und wir nichts tun. Ich glaube sogar, dass das Sünde ist, wenn wir nichts tun. Und vielleicht, ich sage nur vielleicht, wirst du später nicht nach deiner sexuellen Neigung gefragt von Gott, sondern gefragt, warum hast du nicht eingegriffen? Vielleicht. Wir haben da immer so ein paar Sachen, die wir aufs Tablett heben, was nicht in Ordnung ist. Aber ich glaube, das ist die eigentliche Schande. Das ist das Eigentliche, wo Gott uns nachfragen wird. Das können wir oft auch in der Bibel lesen. Lasst uns das nicht mehr tolerieren. Lasst uns aufstehen. Lasst uns hinsehen identifizieren, aufstehen und uns wirklich einmischen, wenn es sein muss und sein darf. Ich möchte im Gebet sprechen, wir bleiben dazu sitzen. Lieber Vater, ich habe viele Worte gemacht heute Abend. Vieles war nicht so geordnet und strukturiert, wie ich mir das vorgenommen habe. Aber ich möchte dich bitten, dass du diese Worte in uns lebendig machst. Denn sonst sind und bleiben es nur Worte. Ich möchte dich bitten, dass wir alle einen Unterschied machen in unserer nächsten Umgebung und Salz und Licht werden, so wie du es gesagt hast. In Jesu Namen. Amen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.